Wir haben ein Wunder, die wir alle haben, das ist unsere Zeit. Und Zeit am Sabbat ist besonders wichtig. Und in meiner Bibel steht irgendwo geschrieben, dass Geduld ist euch nötig. Und das besonders heute. Zeit ist schon fortgeschritten ein bisschen. Und wir werden heute über dieses Thema nachsprechen. Was hast du hier zu suchen? Heute ist zweiter Teil bei mir. Wenn wir auch ein Jahr lang Predigten über Elias Geschichte anhören werden, wir schaffen es nicht, alles daraus zu holen. Seine Geschichte beinhaltet so viel Wissenwertes. Und ich wage es heute noch mal ein paar Schritte mit Elia mitzugehen. Wenn ich eine biblische Geschichte lese, dann versuche ich, mich in diese Lage zu versetzen. Und dann tauchen bei mir eine Menge Fragen auf. Und mit Hilfe dieser Fragen kann ich ziemlich genau feststellen, wo stehe ich gerade und wie ist meine geistliche Lage. Ich behaupte nicht, dass es die einzige richtige Methode ist. Vielleicht habt ihr eine effektivere für euch entwickelt. Gott spricht vielfach, vielartig und auf unterschiedliche Weise zu uns Menschen. Elias Geschichte ist besonders für mich wichtig, weil Gott hat gesagt, dass bevor er zurückkehrt, wird es nochmal Elias senden, werde ich ihn als Bote Gottes erkennen und annehmen oder empfinde ich ihn so, wie es Ahab getan hat. So, da ist ja der Mann, der Israel in Verderben gestürzt hat. Ich frage nur, von welchem Geist musste man geführt werden, um so zu so einem Entschluss zu kommen? Jeder von uns schreibt seine eigene Geschichte. Wie meine Geschichte, persönliche Geschichte aussehen wird, hängt nur von mir ab. Und davon, welche Lehren ich aus der Geschichte den anderen für mich gezogen habe. Und aus Elias Geschichte kann man einiges rausholen. Und jeder legt für sich fest, welche Aspekte sind für mich als Nachahmung wichtig und welche als Warnung dienen sollen. Niemand ist perfekt und auch Elia auch nicht. Biblische Berichte sind sehr sparsam niedergeschrieben. Warum? Da möchte öfter mehr detaillierte Informationen haben. Das, was in biblischen Kanon hereinkam, haben nicht normale Leute geschrieben, sondern die vom Heiligen Geist inspiriert waren und um es niedergeschrieben. Und der eigentliche Autor ist der Heilige Geist. Und der lebt immer noch. Und deswegen, da ist nichts verloren gegangen. Wenn es notwendig wird, etwas mehr zu offenbaren, dann kann er es zu jeder Zeit auch nachholen. Und durch Geist der Weissagung hat er auch eine Menge Details schon bereits offenbart. Zu seiner Aufgabe im Erlösungsplan gehört, den Suchenden zu voller Wahrheit zu führen. Und der Heilige Geist wirkt weiterhin unoffenbart neue Erkenntnisse. Diese neuen Erkenntnisse werden niemals vorherige ersetzen, sondern ergänzen und im Neuen noch hellerem Licht noch verständlicher und klarer darstellen. Und diese Sichtweise ist für mich sehr wichtig geworden. Prüfe dich selbst, deine Erkenntnisse und nicht das Wort Gottes. Wer lässt sich vom Heiligen Geist führen, der wird auch in der Lage sein, seine Stimme von den Stimmen anderer Geistern zu unterscheiden. Auch das, was Jesus erzählte, war nicht für alle annehmbar. Schriftgelehrte waren sicher, dass ihr Verständnis war richtig und Jesus lag falsch. Vor so einem Denken bin auch ich nicht verschont. Jesus beleuchtet in Johannes 8,44, wie es so weit kommen konnte. Denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja, und der Vater jeder Lüge. Wie kann es so weit kommen? Statt sich selber zu prüfen, haben sie Aussagen Jesu nach eigenen Maßen geprüft. Wie kann es sein, dass Jesus muss auch zu eigenen Jüngern sagen? Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Jakobus und Johannes wollten doch nur Elie ähnlich handeln. Weg von mir, Satan. Petrus wollte doch nur nach seinen Vorstellungen Jesus schützen. Und einer von euch ist ein Teufel. Judas hat doch nur an Gemeindekasse gedacht. Einer von euch wird mich verraten. Das alles war kein Verurteilung, sondern ein Signal zur Selbstüberprüfung. Sie waren bestürzt. Und einer nach dem anderen fragte ihn: Das bin doch nicht ich, Herr. Das ist das Beste, was sie tun konnten. Prüfe dich selbst. Das tut jeder, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Und das ist ein Zeichen für mich. Und es steht geschrieben in Römer 8,14. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Wir können sehr wohl unter Einfluss des anderen Geistes stehen. Deswegen warnt uns auch Heilige Schrift in Epheser 4,27, gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Isabel und vor ihr angestellte Priester haben behauptet, dass Baal und Aschera für den Regen in Fruchtbarkeit zuständig sind. Behaupten kann man alles Mögliche. Heute wird doch auch behauptet, dass alles durch einen Urknall entstanden ist. Aber wer hat den Urknall gehört? Es wird gefährlich, wenn solche Behauptungen falsch sind. Weil wenn wir es als Wahrheit annehmen, dann befinden wir uns nicht auf Gottes Seite. Regen und Ernte sind eng miteinander verbunden und dieses Prozess wiederholt sich schon tausende Jahre. Gibt es da eine Möglichkeit zum Überprüfen, wessen Behauptungen wahr sind? Und Gott schafft Voraussetzungen dafür. Gut, wenn ihr behauptet, dass Baal und Aschera für den Regen und Ernte sorgen, dann bitteschön, ich ziehe mich zurück. Genießt das Leben. Und schon kurz danach hat man gemerkt, dass mit dieser These stimmt was nicht. Statt Regen und Gedeihen kam Dürre und Hungersnot. Und damit Leute es nicht mit einem Zufall erklären, wird auch eine Zeitspanne genannt. 3,5 Jahre. Da habt ihr genug Zeit, um beweisen, ob das, was ihr behauptet, auch wahr ist. Wenn Jesus behauptet, hat, dass er das Leben in Person ist, dann beweist er das auch. Da holt er Lazarus und ein paar andere Verstorbene wieder ins Leben zurück. Wenn er behauptet, dass er Sünden vergeben kann, dann beweist er es auch. Matthäus 9, 5 bis 6. Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und wandle? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Heute wird vom Priester, Pfarrer oder vom Papst behauptet, dass sie die Macht haben, die Sünde zu vergeben. Dann sollen sie das doch auch beweisen können. Zum Beispiel dadurch, dass er nach der Beichte den Betroffenen auch von ihren physischen Krankheiten befreien. Dann wird sich herausstellen, ob ihre Behauptungen auch wahr sind. Wenn das, was du behauptest, wahr ist, dann beweist doch es. Funktioniert das, was uns Jesus anbietet, auch heute noch? Jesus sagte zu Maria: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und woran lag dann das Geheimnis des Erfolgs? Als aber Maria dahin kam, wo Jesus war. Wenn ich Gottes Hilfe benötige und suche sie, dann sollte ich dahin gehen, wo auch Jesus ist. Finde ich es hier, bevor du hingehst, sonst kannst du freiwillig in falsche Hände geraten. Heiler und Wundertäter kann man heute überall treffen. Der Feind Gottes gibt sich sehr gerne als Gott aus. Gott ähnlich zu sein, war sein Ziel vom Anfang an. Jesaja 14, 14, das kennt ihr alle. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhlen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Wie sollte Johannes der Täufer den Weg für Messias kommen vorbereiten? Sie waren verwandt miteinander, aber niemals haben sie sich getroffen. Wie soll er ihn erkennen? Als der Zeitpunkt kam, ist er vom Heiligen Geist bewegt worden, es zu sagen: Das ist das Lamm Gottes. Obwohl er hat ihn optisch nicht erkannt. Wie fein soll seine Empfangsstation für den Heiligen Geist justiert werden, um Stimme Gottes von alle anderen zu unterscheiden? Heilige Geist der Weissagung beleuchtet es so: Hätten die Diener ihren gewohnten Lauf genommen, dann wäre der Sohn des Zacharias als Priester ausgebildet worden. Aber die Ausbildung in den rabbinischen Schulen hätte ihn für seine Aufgabe untauglich gemacht. Ist das nicht erstaunlich? Genauso wie auch Messias selbst. Johannes 7, 15. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kennt dieser die Schrift? Er hat doch nicht studiert. Sehr interessant. Bei beiden ist es extra betont: Keiner von beiden hat traditionelle Schule besucht. Sie sollten vom Einfluss der traditionellen Denken geschützt sein. Wer ist dieser Elia, der von seinem zweiten Kommen kommen wird? Wird er vom Himmel herunterfallen? Nein. Aber wo und wie lernt man denn das? Diese Johannes und Elias werden in unserer Mitte aufwachsen. Als Kind zu Hause, geschult von Mama und Papa, die vom Heiligen Geist geleitet werden, danach die Wüste und Ähnliches. Und hier sind die gottesfürchtigen Mütter gefragt. Und wo kriegt man diese her heute? Wieder von ihren Müttern. Unser Feind war sehr fleißig und gute Vorarbeit geleistet. Damit es nicht nochmal passieren kann, zieht er die Mütter aus dem Verkehr. Und wie schafft er das? Die Frauen bekommen viel wichtigere Aufgaben. Und heute sind wir voll davon überzeugt, dass die Richtung, die wir heute eingeschlagen haben, die einzige richtige ist. Und Luzifer freut sich sehr. Ich habe es geschafft. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Wovon soll er sich fürchten? Frauen haben keine Zeit mehr für Kinder. Kindergarten, Schule, Straße sind die beste Erzieher. Vielleicht aber nicht für Johannes, Jesus oder Elias. Wenn man liest, welche Rolle Maria bei Jesu Erziehung gespielt hat, dann wird man sehr nachdenklich. Man kann denken, das war der Gottes Sohn, was war da zu erziehen? Er ist wie auch jeder andere Kind durch Geburt in diese Welt gekommen. Er war genauso hilflos wie auch jeder andere Kind. Er war genauso wie auch jeder andere auf seine Eltern angewiesen. Und auch in seinem Leben die wichtigste Rolle in der Erziehung hat seine Mutter gespielt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die wichtigste Missionsfeld befindet sich zu Hause. Die größten Missionare sind die Mütter, die ihre eigenen Kinder für die Ewigkeit gewonnen haben. Und am besten weiß es unser Feind. Und er hat genügend Ideen für, wie er die Mütter von ihren Kindern fernhalten kann. Und die werden uns mit wunderschönen Denknamen präsentiert. Gleichberechtigung, Gleichstellung, Emanzipation, Frauenquote. Und wir als Gemeinde erweitern es noch mit Frauenordination. Mag sein, dass Frauen können manche sogar besser als Männer. Und Männer haben schon mehrmals versagt. Und trotzdem werde ich traurig, wenn ich höre im Radio, dass die Europäische Kommission unter Leitung von neuer Präsidentin Ursula von der Leyen so begehrte Frauenquote endlich erreicht hat und jetzt wird die Europäische Kommission zur Hälfte mit Männchen und zur Hälfte mit Weibchen besetzt. Und dann frage ich, wo sind wir da gelandet? Gibt es in der Europäischen Kommission eine Zoo-Abteilung, die Ursula leiten wird? Oder wie soll ich es verstehen? Bezeichnung Männchen und Weibchen gehört für mich in Tierwelt und nicht in die Europäische Kommission. Die Genderman-Bewegung ist nicht so harmlos, wie es auf ersten Blick aussieht. Es gibt keine bessere Mutter als eine Frau. Egal wie gut und perfekt ein Vater ist, aber er wird niemals eine Mutter ersetzen können. Und 9 Monate Vorsprung in der Beziehung mit dem Kind kann kein einziger Mann nachholen. Und laut heutiger Erkenntnis spielen gerade diese Monate, die ein Kind in Mutterleib verbringt, zu sehr wichtigen in seiner Entwicklung. Gott wusste es auch. Und deswegen hat er in besonders wichtigen Fällen belehrt die Schwangeren, wie sie sich verhalten sollen. Zum Beispiel lesen wir den Richter 13,7. Und er sprach zu mir, sehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn ein Nazir Gottes soll der Knabe sein vom Mutterleibe an bis zum Tage seines Todes. Und in Lukas 1,15, denn er wird groß sein vom der Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Da beginnt es viel früher, als wir manchmal denken. Und da sind die zukünftigen Mütter gefragt. Möchtet ihr, dass aus eurem zukünftigen Kind was Besonderes wird? Wenn ja, dann ist dieser Rat auch für euch. Im alttestamentlichen Zeiten, jede Frau hat davon geträumt, den Messias zur Welt zu bringen. Welche Mutter träumt heute davon, den Elia zur Welt zu bringen? Gibt es da Voraussetzungen heute dazu? Das Volk Gottes braucht eine Erneuerung und Gott braucht dafür Elias. Elia konnte nicht ruhig ansehen, wie es alles im Israel dank Ahabs Handlungen den Bach runtergeht. Über Ahabs Vorgehensweise wird berichtet in 1. Könige 16, 30 von 33. Auch Ahab tat, was dem Herr missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Nicht genug, dass er die Jorobeam, den Sohn von Nebab, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter Königs Etbaals vom Sidon. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher die Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Elia flehte Gott, dass er eingreifen soll. Das Land brauchte dringend eine Reform und Gott hat gesehen, dass aus Elia kann eine dafür geeignete Person werden. Großer Führer, falle nicht vom Himmel. Elia musste noch einiges dazu lernen, um fähig zu werden, Gottes Auftrag zu erfüllen. Um auf Berg Karmel stehen zu können, müsste er erst mal lernen, Gott völlig zu vertrauen. Das war eine harte Schule. Aber Elia hat es gebraucht und er war bereit, diese Schule zu besuchen. Da kann man ohne Ende den Gott zu bewundern. Wie einfallsreich ist er und wie viel Geduld braucht er mit jedem von uns. Wenn ihr mal zum Essen in ein Restaurant gehen wollt, worauf achtet ihr am meisten? Auf Menü und Qualität der Speise oder auf Bedienung? Wer von euch wird heute gerne zum Restaurant am Bachgrid gehen? Sieht man da was überhaupt? Hat Elia die freie Wahl gehabt, wohin er gehen möchte? Die wichtigste Lektion, die Elia lernen musste, war Gehorsam. Und er bekommt klare Anweisungen. 1. Könige 17, 2 bis 4. Du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Solange du dich dort befindest, wo Gott dich haben will, wirst du auch von ihm versorgt. Und was stand auf dem Speiseplan? Das ist Elia nicht verraten worden, nur etwas über Kellner und Getränke. Kellner, Rabe. Und es ist kein Familienname von einer hübschen Dame, sondern ein echter Vogel. Und Bach ist auch kein Getränkenfirma, sondern ein echter Bach mit fließendem Wasser. Würdet ihr in so ein Restaurant gehen? Vom Raben versorgt zu sein? Raben? Oh Gott, hörst du das, du selber, was du da sagst? Rabe ist doch ein Raubvogel. Er will eher das letzte Stück Brot klauen, als was bringen. Elia, es ist nicht deine Aufgabe. Lerne besser zuerst meine Worte ernst nehmen und gehorchen. Und ich sorge dafür, dass auch der Rabe auf mich hören wird. Es ist wie im Tennisspiel. Solange der Ball auf deiner Seite ist, musst du handeln. Und ich würde schon den Ball treffen, wenn er auf meiner Seite ist. Und die ganze Geschichte zeigt deutlich, Gott hält sein Wort. Darauf kannst du sicher bauen. Hat es auch wirklich funktioniert? 1. Könige 17, 5 bis 6. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bachkrit, der vor Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Doch, stimmt. Anscheinend war Elia damals noch kein Vegetarier. Zweimal am Tag Brot, Fleisch, Wasser. Hört sich gar nicht so schlecht an. Und so einen Urlaub könnte man sich auch gönnen, oder? Aber wenn es länger als 2 oder 3 Wochen dauern wird, die Bibel berichtet nicht, wie lange Elias Urlaub dauerte. Es ist nur vorhergesagt worden, dass 3,5 Jahren wird kein Regen und Tau geben. Wie lange konnte Elias aushalten? Könnt ihr euch vorstellen, wie Elia beobachtete, wie das Wasser im Bach immer weniger und weniger wird und nach einiger Zeit vertrocknete der Bach. Denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Wo waren denn Baal? So wird berichtet in 1. Könige 17, 7. Und was jetzt? Elia, kannst du noch dich an mein Versprechen erinnern? Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Elia, und jetzt frage ich dich, haben die Raben es zuverlässig gemacht? Wovon hing es ab, ob dieses Versprechen erfüllen gehen wird oder nicht? Hing es vom Elia, Raben oder von Gott ab? Da ging er hin und tat nach dem Worte Gottes. Solange es auch meine Lebenseinstellung bleibt, kann ich mich auf Verheißungen Gottes verlassen. Auch dann, wenn im Bach kein Wasser mehr gibt und wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, Gott hat noch mehr als genug davon. Wir sollten lernen, Gott zu vertrauen. Auch dann, wenn es in unseren Augen unvernünftig aussieht, 1. Könige 17, 9. Geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Was bitte? Wohin? Nach Sidon? Was kann Gutes aus Sidon kommen? Was tust du mir wieder an? Ich hoffe, dass du es weißt, dass es Isabels Heimat ist. Du weißt doch, was hat diese sidonische Sidoniterin aus Ahab gemacht? Und jetzt soll ich nach Sidon? Hast du vergessen, dass ich überall gesucht werde? Und jetzt soll ich freiwillig in Maul den Drache gehen? Elia, denk an Baal. Er ist auf deiner Seite. Denk mal nach, wer kommt schon auf Idee, dich dort zu suchen? Na gut, anscheinend hast du recht. Soweit habe ich nicht gedacht. Wenn Sidon, dann Sidon. Aber warum zu einer Witwe? Habe ich das richtig verstanden? Soll ich wirklich zu einer Witwe gehen? Gibt es da niemandem etwas mehr Wohlhabenderen? Überleg mal, zu Witwe gehen. Die Ärmste von Armen. Hat sie in dieser schlimmen Zeit überhaupt was zum Essen? Hast du uns allein alle nicht befohlen, dass wir für Witwen und Waisen sorgen sollen? Ja, Elia, das stimmt. Aber überlege selber, was kannst du, Elia, dieser armen Witwe geben? Was hast du selber in deiner Vorratskammer? Naja, du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Aber wie kann ich zur Witwe gehen? Was werden Leute über mich denken? Ein unverheirateter Mann und Witwe. Ach, Elia, Elia, du hast aber Probleme. Ist dir dein Ruf wirklich so wichtig? Verehrt dich zurzeit überhaupt jemand? Gehorche und du wirst was Besonderes erleben. Und ich schicke dich nicht zu einer Hure, sondern zu einer Witwe. Und außerdem, du wirst ja nicht mit ihr, sondern bei ihr leben. Elia, jetzt bist du gefragt und der Ball ist immer noch auf deiner Seite. Vergessen wir nicht, dass Elia als Stadtfeind Nummer 1 ist und wird vom Interpol überall grenzübergreifend gesucht. Und jetzt sollte er quer durch das ganze Land circa 160 Kilometer gehen. Wohlgemerkt, Elia bekommt keine Adresse, keine Telefonnummer und er weiß nicht mal, wie diese Witwe heißt. Ja, mit Gott zu gehen wird nicht langweilig. Ich würde nie vom Platz rühren, bevor ich die genaue Adresse in mein Navi eingebe. Aber Elia machte sich auf den Weg und ging nach Zarpat. Ja, hier seht ihr die Karte. Nicht mehr. Sollte hier anzeigen. Dieser Bogen hier unten, große, das ist sein Weg, der gehen musste. Du kannst wunderbare Erfahrungen mit Gott machen, aber nicht bevor du dich auf den Weg machst. Aber diesmal bist nicht du nur gefragt, sondern auch deine Gabe, die Menschen zu überzeugen, an mein Wort zu glauben. Das Mehlfass soll nicht leer werden und das Öl im Krüge nicht mangeln. Bis auf den Tag, da der Herr auf Erden regnen lassen wird. Was? Schon wieder? Wo gab denn sowas? Elia, denk am Baal, er ist auf deiner Seite. Aber die Aufgabe ist etwas schwieriger. Jetzt spielt ihr zu zweit. Es wird funktionieren, wenn ihr beide am gleichen Strand seid. Auch die Witwe soll daran glauben, dass es funktionieren wird. Ich habe den Raben befohlen, wenn Gott einen Raben bekehren kann und er handelt dann gegen seine Natur, dann schafft er es wohl auch in Zarpat durch die Witwe, oder? Die nicht viel mehr besitzt als eine Rabe, Elia und die anderen mit Nahrung zu versorgen, schafft er das? Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen. Dich zu versorgen. Wir lesen kein Wort darüber, auf welche Art und Weise Gott dieser heidnischen Witwe befohlen hat, Elia zu versorgen. Aber es funktionierte wunderbar. Und was wird dort zum Essen geben? Warte mal ab, du wirst nicht verhungern. Du musst erst mal dahin kommen und das ist ein langer Weg. Und wo finde ich diese Witwe? Elia, es ist nicht dein Problem. Jetzt ist der Ball auf meiner Seite. Und tatsächlich, als er an Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Mit solch ein zuverlässiger Partner macht es auch Freude, Geschäfte zu führen. Petrus und Cornelius, Kammerer und Philippus, wenn Gott möchte, die zusammenführen, schafft er das. Dann hat er einen Weg dafür. Wenn Abraham mit Isaac auf einer Seite vom Berg hochgehen, ohne Opferlamm, dann ist schon Lamm vorbereitet. Wenn Kundschafter nach Jericho gehen, dann ist ja auch Arab schon vorbereitet. Gott ist wunderbar, er hält alle Dinge in seiner Hand. Es ist erstaunlich, aber die Frau spielt mit. Da ging sie hin und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und Ergebnis dafür, so hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Und was gab es da zu essen? Was stand auf dem Speiseplan bei der Witwe aus Zarpat? Was kann man aus zwei Komponenten wie Mehl und Öl alles vorbereiten? Das müssen Frauen besser wissen. Ja? War am Bach Krit nicht ein besseres Menü? Und das sogar zweimal pro Tag und hier? Wer von uns wird damit zufrieden sein? Aber im biblischen Bericht lese ich kein einziges unzufriedenes Wort darüber. Im Gegensatz zu Israeliten in der Wüste. In Sprüche 17,1 wird behauptet, lieber in Ruhe und Frieden ein trockenes Stück Brot essen, als ein Festmahl mit Zank und Streit. Und wann und wo gibt es diese echte Ruhe und Frieden? Nur wenn man Frieden in Gott findet. Nur mit Brot und Wasser zu ernähren, wird manchmal es als Strafe eingesetzt. Und in manchen Umständen wird es als Festmahl angesehen. Und in diesem Hungersnotfall war es ein Festmahl. Das, was diese Witwe noch zur Verfügung hatte, sollte für sie und ihr Sohn nur für eine und die letzte Mahlzeit ausreichen. Was für Auswirkung hat Gottes Wort in Verbindung mit unserem Gehorsam? Dadurch erhaltet Gott lange Zeit am Leben wenigstens drei Leute. Warum sandte Gott Elia nach Zarpat? Waren da nicht genügend Witwen in Israel? Gott wollte dem Elia etwas beibringen, ihn etwas lernen. Elia hätte nicht auf dem Berg Karmel stehen können, ohne Erfahrungen, die er vorher am Bach Krit und Zarpat gemacht hat. Am Bach Krit war Elia allein. Denken wir an Mose, Johannes, der Täufer, selbst Jesus. Sie alle haben diese stille Wüstenzeiten vor ihren großen Auftritt gebraucht. Wenn man allein lebt, dann ist es auch nicht so schwer, sich heilig zu fühlen. Aber Gott wollte, dass Elia auch Erfahrungen in den Familienleben machen würde. In einer Familie, in einer Gesellschaft ist es schwieriger, heilig zu bleiben. Da können unterschiedliche Meinungen und Konfrontationen entstehen. Und das soll ein Teil des Trainings sein, um unseren Charakter zu formen. Jeder von uns wird auch mal von persönlichem Berg Karmel stehen. Zweiter Grund, warum Gott Elia nach Zarpat schickte, um zu lernen, mit wenig zufrieden zu sein. Am Bach Kriet hatte Elie zweimal am Tag freie Verpflegung gehabt, aber hier in Zarpat musste er lernen, mit wenigem zufrieden zu sein. Menschliche Natur erwartet, dass da Tüten von Mehl und Krüge mit Öl vorbereitet stehen werden. Aber das war nicht im Gottesplan. Gott möchte die Vorräte in seinen Kammer aufbewahren. Und wenn wir von seiner Kammer lesen, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Viech auf 1000 Bergen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Und dieser Herr der Herrscharen möchte über alles dein und mein Papa sein. Und an jedem einzelnen Tag uns das geben, das wir gerade wirklich brauchen. Oh, wenn wir es begreifen und daran glauben könnten, könnt ihr eurem irdischen Papa vertrauen? Wenigstens solange ihr noch Kinder seid schon. Gott zu vertrauen und zufrieden sein mit dem, was er uns gibt, diese Lektion wollte Gott dem Elia beibringen. Und er versichert, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen. Wenn du daran glaubst, Gott wird dich versorgen. Wenn du dich dort befindest, wo du sein solltest, dann sind seine Verheißungen auch für dich gültig. Alle anderen Lektionen, die er in Zarpat und eine andere Lektion, die er in Zarpat lernen sollte, Elia musste lernen, sich beherrschen, auch dann, wenn er provoziert wird. Elia ist eine Zeit lang im Hause dieser Witwe geblieben. Tag für Tag hat Gott sie versorgt. Und die Bibel berichtet, Könige 17,17, einige Zeit später wurde der Sohn dieser Frau, der Hausherrin, krank. Seine Krankheit verschlimmerte sich immer mehr, sodass er zuletzt nicht mehr atmete. Und unmittelbar danach rannte die Witwe zum Elia. Da schrie die Mutter Elia an: Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böses zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Das war ein Vorwurf. Ist Elia deswegen zu ihr gekommen? Ich denke, wenn ich Elia gewesen wäre, dann könnte ich dieser Frau sagen: Vergiss nicht, Witwe, als ich dich das erste Mal traf, warst du bereit zu sterben. Und weil ich bei dir war, konntest du bis jetzt mit deinem Sohn überleben. Wenn ich deinen Sohn umbringen wollte, dann konnte ich schon längst tun. Aber Elia musste lernen, auch unter Provokation richtig zu handeln. Und wenn wir in einer Situation befinden, wo wir herausgefordert, missverstanden oder unnötig kritisiert werden, dann sollen wir nicht vergessen, dass auch das ein Teil Gottes Training ist. Aus unserem Charakter Gold herauszuholen, sehen wir, wie reagiert darauf Elia. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn her. Was für ein Glaube! Welcher Ausdruck des Mitgefühls! Gib mir deinen Sohn her. Jeder von uns hat es nötig, diese Art von Herzlichkeit in der größten Provokation zu üben. Auch im Leben der Witwe gab etwas, was sie noch nicht verarbeitet hat. Denn in Vers 18 lesen wir: Du bist zu mir hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Sie litt unter Schuld in ihrem Gewissen, Schuldgefühle. Wer ist schon komplett davon frei? Und es ist oft eine Sünde, die so ein Schuldgefühl auslöst. Es gibt viele Wege, auf welchen Gott lässt uns an unsere Vergangenheit erinnern, um unser Gewissen zu berühren. Aber gibt es auch einen Weg, der zu innerer Friede führt? Natürlich, Gott um Vergebung zu bitten. Er gibt ein wunderbares Versprechen in Jeremia 33,8. Ich reinige sie von all ihren Sünden, die sie gegen mich beginnen, und vergebe ihnen die bösen Taten ihrer Auflehnung gegen mich. Und Jesus in Matthäus 11, 29 fügt noch dazu: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und was kann Besseres im Leben sein? Was unternimmt Elia mit dem Kind? 19. Vers. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und fing an, für ihn zu beten. Kleine Nebenbemerkung: Hier sehen wir, dass sie haben getrennt und nicht miteinander gewohnt. Wenn wir zum Elias der letzten Zeit werden, dann werden wir auch die Probleme den anderen Menschen in unseren Zimmer nehmen und auch für ihre Probleme da beten. Betet füreinander, rät uns Jakobus in 5,16. Bibel berichtet, dass er betete und betete und betete dreimal. Das sagt uns, unser Gebet erfordert Geduld. Wir sollen weiter beten, auch wenn Gott beim ersten, zweiten, dritten Mal scheinbar schweigt. Das Wort Gottes ermutigt uns, beharrlich im Gebet zu sein. Und die gute Nachricht ist, Vers 22, Jahwe hörte auf Elia und gab dem Kind das Leben zurück. Es wurde wieder lebendig. Dann nahm Elia das Kind und brachte es im Haus herunter. Er gab es seiner Mutter und sagte: Sieh her, dein Sohn lebt. Was passierte jetzt im Inneren der Witwe, übersteigt meine Vorstellungskraft. Es gibt für jeden Einzelnen, der für seine Angehörigen betet, eine Hoffnung. Weil Jehova lebt, werden nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder leben. Wenn ich weiter den Vers 24 lese, dann bin ich etwas schockiert. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Jahwes wirklich aus deinem Mund kommt. Hat sie nicht den Elia schon früher als Mann Gottes bezeichnet? Was brauchen wir alles zu erleben, um etwas zu begreifen? Sie hat jeden Tag aufs Neue ein Wunder mit Mehl und Öl erlebt. Anscheinend mit der Zeit wird es als normal gesehen, oder? Ich denke, dass nach diesem Erlebnis mit ihrem Sohn in Bezeichnung Mann Gottes wird jetzt schon viel mehr drin. Das war die letzte Bestätigung, die Elia brauchte, um auf dem Berg Karmel stehen zu können. Gott bildete Elia am Bach Krit und bei der Witwe in Sarpat aus. Aber bevor Elia auf dem Berg Karmel stehen konnte, musste er noch von jemandem anderen hören: Du bist ein Mann Gottes. Das ist ein großes Bedürfnis auch für jeden von uns, dass jemand sagt zu uns: Du bist ein Mann und eine Frau Gottes. Jeder braucht eine Bestätigung und ein Diplom in der Tasche reicht dafür nicht aus. Da sind auch unsere akademischen Grade hilflos. Niemand wird erlöst, weil er ein Schriftgelehrter, Doktor oder Professor ist. Da sind auch unsere Ämter und Reichtum hilflos. Wir sollen zu Männern und Frauen Gottes werden. Dann würden auch wir auf unserer Bergkammer stehen können. Elia wartete geduldig und gehorchte dem Herrn. Er lernte es, als er allein am Bach Krit war und in der Familie in Sarpat. Und er war auch geharrlich im Gebet, damit er seine Ausbildung für Berg Karmel abgeschlossen. Elia bestand den Examen. Gott hat dich ganz besonders vorbereitet. Gott kann jeder von uns vorbereiten. Er weiß, dass auch jeder von uns braucht eine Erziehung. Wir können es auch Charakterbildung nennen und dafür ist eine Gemeinde sehr gut geeignet. Wollen wir Elia folgen auf dem Weg nach Karmel? Ein Mann gegen ganzen Volk und er siegt. Und warum? Weil er wusste, dass Jehova lebt und dass Jehova jederzeit mit ihm ist. Und weil er die Ausbildung von Jehova in Anspruch genommen hat, wer möchte so erzogen werden wie Elia? Das Beste, was wir unseren Kindern auf dem Lebensweg geben können, gehorsam zu lernen. Und es beginnt den Eltern gegenüber. Und das ohne Wenn und Aber. Gott erfüllt nicht alle meine Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Und in der Zukunft werden wir auch schwere Zeiten erleben. Dann wird auch Elias Kraft und Glaube benötigt. Und aus dieser Geschichte können wir lernen, Elias Kraft lag in seinem Gehorsam Gott gegenüber. Du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Nach dem Ganzen konnte Elia ruhig, mit ruhigem Gewissen sagen, das, was hier in dieser Text steht geschrieben. Ja, du Gott Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Wie viel vom freien Willen vom Elias Seite beinhaltet dieser Satz. Anscheinend, das ist das Schwierigste freiwillig mein Willen den Willen Gottes unterzuordnen. Gerade durch solche freiwillige Entscheidung offenbart sich Jesu Demut. Lukas 22, 42, dort nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn das auch unsere Einstellung wird, dann können wir mit ruhigem Gewissen auf seine Verheißungen zurückgreifen. Und er verspricht, Jesaja 33, 15 bis 16, Brot wird ihm gegeben und sein Wasser versiegt nie. Unter welchen Bedingungen es funktionieren wird, könnt ihr herausfinden, wenn ihr den Text bis ans Ende liest. Und vorher lernen wir erstmal richtig zu handeln. Solange der Ball auf unserer Seite ist, damit Gott nicht auch für mich Fragen stellen muss. Was hast du hier zu tun? Amen.